denken. Aber zuerst einmal allgemein, was Freunde sind. Was kann man sich auf die Freunde verlassen? Wie viele Freunde hast du eigentlich? Lass mal drüber nachdenken. Wie viele Freunde, Freundinnen hast du, auf die du dich verlassen kannst? Oder wie viele Freunde hast du in deinem Leben je gehabt? Und wo sind sie heute? So, lass uns drüber nachdenken, über all diese Freundschaften. Aber zuerst einmal, ich lade dich ganz herzlich ein zu den Gottesdiensten hier im Haus. Morgen wird das Thema sein, starke Fundamente. Dann am Sonntag, wir werden über Zeichen und Wunder sprechen, die das Leben Jesu skizzieren, aufzeichnen oder ja beschreiben. Das Leben Jesu, was sind die Zeichen, die von Jesus waren? Und wir wissen eines, und die werdet ihr finden in der Krippe und in den Windeln, werdet ihr finden, diesen Herrn Jesus. So, das sind die Gottesdienste. Heiligabend, wir werden um 16 Uhr den Gottesdienst haben, eine Stunde. Ich verspreche euch, dass ich nicht länger spreche als eine Stunde oder der ganze Gottesdienst mit Gesang, mit allem, denn ja, das kann ich auch. Aber normalerweise, ich predige lieber etwas länger. Da kann ich mehr geben und habe so viel, ich könnte nonstop Predigten halten. Aber das mache ich irgendwann später. Im Sitzens, im Liegens. So, okay. Dann lade ich ganz herzlich ein zum ersten Weihnachtstag. Wir werden um 11 Uhr Gottesdienst haben, am 25. Dezember. Am Freitag, den 26., werden wir keinen Gottesdienst haben. Dann, da können wir Familien besuchen oder wo auch immer hingehen und auch frei und mal nichts tun. Und dann geht's wieder weiter. Und dann haben wir Silvester Gottesdienst. Da fangen wir um 20 Uhr an, am 31. und hören nachts um 1 Uhr auf, so Gott will. Und wenn es darauf ankommt, wir werden die ganze Nacht durchmachen. Wir wollen eine schöne Zeit haben. Wir wollen mit Abendmahl, also mit Gottesdienst beginnen und dann Abendmahl Gott danken für das vergangene Jahr. Und ich denke manchmal, wie schnell vergeht doch die Zeit. Wo ist die Zeit geblieben? Wo ist 2014 geblieben? Verstehst du? Die Zeit, die rast einfach. Und dann am 1. Januar, neuer Gottesdienst, wo wollen wir Donnerstag, also den 1. Januar um 19 Uhr mit Power und mit Kraft neu starten. Es wird ein Segnungsgottesdienst sein. Ich werde auch, wenn es gewünscht wird, mit Öl salben, eigentlich das Beste geben und das Beste tun, dass Gott uns das ganze Jahr 2015 Gnade schenkt, uns begegnet und stärkt. So, werde ein Freund von Jesus, von Gott, vom Reich Gottes, ein Freund des Reiches Gottes, also ein Freund, der sich auf den Herrn verlässt und der Herr sich auf ihn verlässt. Welch ein Freund ist unser Jesus, singen wir in einem Chorus. So, allgemein mal zu Freunde. Gibt es überhaupt Freunde? Kann es wirklich Freunde geben? Lass uns darüber nachdenken, ehrlich nachdenken. Kann es überhaupt Freunde geben, die mit einem durch dick und dünn gehen? Und ja, was macht einen guten Freund aus? Und ich will ein paar Gedanken in den Raum stellen, was einen guten Freund ausmacht. Zuerst einmal, ein wahrer Freund sieht deine Fehler, macht dich darauf aufmerksam. Also, pass auf, bei dir ist die Krawatte schief. So, das ist also, was ein guter Freund macht. Aber ein anderer, ein falscher Freund oder ein unechter Freund, der erzählt überall deine Fehler, deine Schwächen, der badet es aus und tritt es aus. Also, das ist ein falscher Freund. Und es gibt viele falsche Freunde, die ziehen die Würmer aus der Nase, fragen dich aus, verstehst du, und dann erzählst du was und dann, ja, hättest genau so gleich zum Springer gehen und dort in die Bildzeitung setzen. Das wäre genauso gut. So, falsche Freunde, gute Freunde, was macht Gott? Gott sieht meine Fehler, er kennt mich durch und durch, er weiß, was für ein Gebilde ich bin und er vergibt mir die Fehler. Das ist der liebe Gott. Und deshalb, ich möchte dich einladen, ein Freund von Gott zu werden, ein Freund von Jesus zu werden. Aber zuerst einmal die verschiedenen Formen der Freundschaft. Eine Form der Freundschaft ist die einseitige Freundschaft. Du liebst jemand, aber der liebt dich nicht. Und in der Bibel haben wir sowas. Jesus hat den Judas Ischariot geliebt. Bis zum Schluss. Sogar das Essen mit ihm zusammen in die Schüssel getaucht. Und dergleichen. Als letztes, keiner hat vom Heiland einen Kuss gekriegt. Aber er hat einen Kuss gekriegt noch. Das war Jesus, diese Freundschaft. Jesus hat ihn angenommen, hat ihn erwählt, hat ihm vertraut. Mein Freund sagte noch zu ihm, wie bist du hierher gekommen? Jesus war im Haus des Simon des Pharisäers, das wissen wir aus der Geschichte, wo die Salbung stattfand, wo der Teufel das Herz des Judas erfüllte. Das war wahrscheinlich sein Elternhaus, weil er so frei redet. und den Meister korrigiert und dergleichen. Es war also wahrscheinlich sein Zuhause. Und dann im Garten Gethsemane, das war die letzte Begegnung des Judas mit Jesus zusammen. Jesus war nett und freundlich zu ihm. Er war ein Freund, ein Menschenfreund auch, zu dem, der ihn verrät. Freund, wie bist du zu mir gekommen? Mit dieser Armee da, mit diesen Banditen da und mit den Knüppeln und den römischen Soldaten. Er nennt den Judas Iskariot Freund. Aber war er wirklich ein Freund? Jesus war wahrscheinlich ein Freund zu ihm, hat ihn bis zuletzt getragen. So, Judas war ein Vertrauter Jesu, hat sein Brot gegessen und ihn verraten. In der Bibel steht, die dein Brot essen, die werden dich verraten. Denk drüber nach. Jesus nennt ihn also nicht als sein Feind oder Verräter, er nennt ihn Freund. Und wir sollten auch hier mal hineinversetzen, was hat Jesus empfunden? Mein Freund, den ich erwählt habe, für den ich gebetet habe, den mir der liebe Gott geschenkt hat, den Gott, der liebe Gott an meine Seite gestellt hat, der haut mich in die Pfanne. Wie viel Wunder und wie viel Zeichen hat der Judas gesehen? Also Judas ist eine rätselhafte Gestalt im Neuen Testament, einetwegs, wie auch immer. Und dann liefert er ihn ans Messer. So, das sind Freunde, die einen ans Messer liefern. Jesus hat also gar nicht den Judas verdammt. Und wir wissen auch, die Apostel, auch die Jünger später, die haben keine Predigt darüber gehalten. Denkt an den Judas, was der gemacht hat. Wir sollen die Fehler der Menschen vergeben. Das ist Nummer eins. Die müssen selber vor Gott verantworten, was dann aus der Geschichte rauskommt. So, man kann mit Jesus mitgehen, jahrelang, Wunder tun, Brot essen, sein Brot essen, und man kann doch kein echter Freund von Jesus sein. Man kann so viel mit Jesus zusammen erleben und so viele Zeichen und Wunder gesehen haben und doch nicht ein inniger, herzlicher Freund von Jesus. Kein echter Freund von Jesus, und diese Freundschaft war nur einseitig. Dann gibt es die natürliche Freundschaft, das ist Mutter-Kind. Mutter-Kind, das ist eine sehr herzliche Freundschaft. Mutter trägt das Kind unterm Herz und dann, wenn das groß ist, auf dem Herzen. So, die Mutter ist die erste Freundin des Kindes, sollte normalerweise sein. Nach der Geburt muss das Kind sich von der Mutter abnabeln, später. Oft ist dann Feindschaft gegen Mutter, gegen die Alte oder den Alten. Eltern, also ich meine dann in dieser Geschichte. Das Kind muss sich abnabeln. Und dann gibt es so bei Freunden, wir erleben das immer wieder, wenn dir es gut geht, wenn du Erfolg hast, wenn du gesegnet bist, wenn du ja etwas hast, dann gibt es so viele Trittbrettfahrer, die drauf aufspringen wollen. Die wollen bei dir sein und sobald du nichts mehr hast, pleite bist, springen sie wieder ab. So, sie sind nur deswegen Freunde, weil sie sich was von dir versprechen, entweder Karriere machen, schließen sich der Gemeinde an oder irgendeiner Institution oder was auch immer ist, einem Verein, einer Partei, nur weil sie profitieren wollen. Dann gibt es die geistige Freundschaft, die muss man so langsam Stück für Stück bilden, von Mensch zu Mensch sich aufbauen. Wir wissen diese Freundschaft Jonathan und David in der Bibel. Man sagt, die zwei waren schwul, aber die waren nicht schwul, sondern die waren echte Freunde, Männerfreundschaft. Es gibt Männerfreundschaft, es gibt auch Frauenfreundschaften, so in dieser Art wie Jonathan und David. So von Mensch zu Mensch. Und dann gibt es diese geistige Freundschaft von Mensch zu Gott, die geistliche Freundschaft. Von Geburt aus sind wir Feinde Gottes, leben in der Finsternis, sind große Egoisten. Gott möge uns vergeben, wenn ich das sage, aber trotzdem, wir sind nur auf uns gestellt, denken nur an uns selbst. Wir wollen uns behaupten, wir wollen, dass es uns gut geht, dass wir was haben, dass wir überleben. Und jeder kämpft so um das Überleben eigentlich. Das ist der Mensch von Natur aus, von Haus aus. Wir sind vertrieben aus dem Paradies, Dornen und Disteln wachsen auf unserem Weg. Und jetzt kommt Jesus und macht aus den Feinden Gottes zu Freunde Gottes. Und das ist ein Prozess. Glaub nicht, dass du von heute auf morgen Hand hoch, bekehr dich und du bist ein Freund Gottes. Das ist ein langer Weg, bis du ein Freund Gottes geworden bist, bis du mit Gott versöhnt bist, aber du bist noch nicht fertig, wenn du mit Gott versöhnt bist. Dann musst du dich auch mit deinen Mitmenschen versöhnen. Das ist ein Prozess. Also ein Freund Gottes zu werden. Jesus sagt einmal, was macht ihr da Besonderes, wenn ihr die liebt, die euch auch lieben? So, hier ist eine große Herausforderung. Gott macht, also Jesus macht aus Feinden, welcher Form auch immer, Freunde. Vergib und trag sie, segne sie. So, mein Thema ist, werde ein Freund von Gott, von Jesus. Es ist eine Lebensaufgabe. Dazu sind wir in der Welt, dazu bekehren wir uns auch, aber wir sind noch nicht fertig mit der Bekehrung. Gott und ich, wir sind zwei ungleiche Typen. Gott und ich, Gott und du, wir sind zwei ungleiche Typen. Gegensätzlicher geht's nicht mehr. Der eine will nach oben, der andere zieht nach unten. Wir gehören zusammen, sind voneinander abhängig, sind aufeinander angewiesen, brauchen einander. Gott braucht dich und du brauchst Gott. Und trotzdem, wir ziehen in verschiedene Richtungen. Der eine kann ohne dem anderen nicht auskommen, ist füreinander verdammt. Also wir sind miteinander verbunden, aber eigentlich mehr wie ein Fluch. Ich muss Gott lieben. Nein, wir müssen auch dahin kommen, dass ich darf ihn lieben. Ich kann ihn lieben. Ich will ihn lieben. Ich entscheide mich dazu. Gott gehört zu mir wie mein Schatten. Und ich gehöre zu Gott. So unzertrennbar sind wir. Der eine ist groß und der andere ist klein. Und jetzt müssen wir irgendwo uns in der Mitte den gemeinsamen Nenner finden und irgendwo in der Mitte aufeinander zugehen. Und wir haben große Anpassungsschwierigkeiten, wenn wir zu Gott kommen und Kinder Gottes werden und gerettet werden, erlöst werden. Erlösung ist erst vollendet, wenn wir bei Jesus sind. Aber bis wir soweit sind, Gott kommt uns entgegen, er sendet uns Jesus, er hat uns ein Angebot gemacht. Wer ihn annimmt, wer an ihn glaubt, wer wird gerettet werden. So, Jesus starb für uns auf Golgatha, hat den Preis bezahlt, hat vollbracht. Jetzt haben wir Zugang zu Gott. Ich muss vor Gott keine Angst haben. Er kam als Baby auf diese Welt. So, Gott ist greifbar. Er hat sich erniedrigt, damit jeder Mensch ihn erleben und begegnen kann. Ich muss bei ihm nicht mehr behaupten. Also zwei Freunde, wer ist der Größere? Wer hat mehr Geld? Wer ist stärker? So sich messen. Ich muss mich nicht mehr mit Gott messen und Gott muss sich nicht mit mir messen. Verstehen wir? Freundschaft. Wir wollen Freundschaft aufbauen. Ich muss nur zu dem Werben Gottes Ja sagen, mitgehen, ich bin einverstanden. Und sie verließen die Netze, heißt es, und den Vater im Boot sogar und sind Jesus nachgefolgt und sind Freunde geworden. Aber das war ein Prozess. Das war ein Prozess. Jüngerschaft ist ein Prozess, ein Freund von Gott, von Jesus zu werden. Freunde sind zuerst einmal wie Kumpels und sind auch Kumpels, sind Leidensgenossen manchmal, Kameraden, Gefährten. Beide haben das gleiche Ziel. Und in dem Moment, wo du dich bekehrst, hast du eine Richtung. Ich möchte auch in den Himmel kommen, da wo der liebe Gott ist. Und Gott sagt, ich möchte dich auch bei mir haben, damit du da bist, wo ich bin. Beide sitzen in der gleichen Raumkapsel. Da musst du so vorstellen, jetzt wollen beide in den Himmel rauf. Auf den Mond oder wo auch immer, auf den Mars. Beide wollen das Ziel erreichen. Und jetzt müssen wir auf dem engen Raum uns zusammenraufen. Gott und du. Gott und du. Und du und Gott. Wann wirst du, wann oder hast du deinen ersten Freund gehabt? Ich meine nicht nur sexuell, sondern wirklich deinen ersten Freund, deine richtige erste Partnerschaft. Wann warst du dein eigener Freund? Also ich stelle einfach diese Dinge im Raum. Was ist Freundschaft? Dein eigener Freund. Kannst du dich selber lieben, dich selbst annehmen, dich selbst akzeptieren? Du sollst ja deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Nur nebenbei. Wenn du Gott in dir entdeckst, merkst du plötzlich, du, ich bin einzigartig, bin einmalig, unverwechselbar. Ich. Wann hast du dich selbst gefunden? Und erst wenn du dich selbst gefunden hast, eine Basis hast, einen Ausgangspunkt hast, dann kannst du jetzt auf Gott zugehen. Und solange du dich selbst noch nicht entdeckt hast, wer bin ich? Ich bin ein Ebenbild Gottes, ein Geschöpf Gottes, ein Ableger von Gott. Ja, ich gehöre eigentlich zu dem. Ich gehöre nicht dahin, sondern ich gehöre dorthin. Es ist jetzt unsere Aufgabe, der Freund Gottes zu werden, den Freund in uns zu finden, Gott in uns zu entdecken, diesen göttlichen Partner, sich mit ihm anzufreunden, Gott in mir. Ich sitze mit Gott in der Raumkapsel. Ich, zwei Seelen habe ich in meiner Brust, meine Seele und Gottes Seele. Und jetzt, wir beide müssen jetzt zusammenhalten, durch dick und dünn. Das ist diese Freundschaft, die mir am Herzen liegt heute Abend. Dass ich mich mit meiner zweiten Natur anfreunde. Diese andere Natur, das nicht von mir ist. Der ist groß, der ist mächtig, der ist herrlich, der ist wunderbar. Und ich, kleiner Pimpf, der kleine Zwerg. Und ich muss jetzt ihn finden, den großen, mächtigen Gott. Die zwei Pole müssen zusammen harmonisieren und aufeinander abgestimmt werden. Gott zu finden, wie mache ich das? Wie finde ich Gott als meinen Freund? Zuerst einmal, ich muss Gemeinschaft mit ihm haben. Viel Gemeinschaft haben, viel mit ihm reden. Und dann muss ich ihn testen. Ist er zuverlässig? So Freunde testen, beschnuppern sich. Wollen sie testen, ist er zuverlässig? Ist er gut? Ist er etwas, was er für mich sein könnte? Freunde, die müssen sich finden. Die wachsen nicht auf die Bäume und die entstehen nicht über Nacht. Werde ein Freund Gottes, lebe mit Gott versöhnt, das ist ein Prozess. Ich denke nur an die drei Freunde von Hiob. Es gibt Freunde, aber diese Freunde von Hiob, was machen die? Die schulmeistern ihn. Hättest du und so weiter, die behandeln ihn von oben herab. Hiob, du glaubst nicht richtig, betest nicht richtig, bist in der falschen Kirche. Die haben ihn also immer korrigiert und kontrolliert von oben. Hiob, diesmal 37 Kapitel sind unnötig in der Bibel. Sind nicht unnötig, damit du weißt, das ist menschlich, das sind menschliche Freunde. Dann gibt es aber noch, im Danielbuch haben wir drei Freunde, die drei Freunde, die in den Feuerofen hineingegangen sind. Die sind singend in den Feuerofen hineingegangen, haben Gott gelobt und gepriesen. Also es gibt solche Freunde, die zusammenhalten, wir werden unsere Knie nicht beugen, wir werden bleiben, das was wir sind, und wir geben unseren Gott nicht auf. Und die haben sich gegenseitig ermutigt. Beim Hiob, die haben den Hiob fertig gemacht. Dann diese Freundschaft Jonathan und David. Und da war doch Spannung, auch wenn die so noch so lieb und so nett waren. War doch Spannung. Eines Tages wirst du König werden, eines Tages wirst du das Erbe meines Vaters antreten. Echte Freunde halten zusammen. Und mein Thema ist jetzt die Freundschaft mit Gott. Wie werde ich ein Freund Gottes? Wie können wir Freunde Gottes werden? Kann man sich das vorstellen, dass der allmächtige Gott mein Freund ist, dem ich alles sagen kann, dem ich alles vertrauen kann und der mir alles vertraut? Wir haben ja zwei Menschen in der Bibel, Moses und Abraham, wo Gott sagt, mein Freund, das sind meine Freunde. Zwei Freunde hat Gott gehabt, Abraham und Moses. So, Gott sucht Freunde und er ist sehr interessiert, dich als Freund zu gewinnen, und er wirbt und bewirbt sich. Er drängt sich dich nicht auf, du musst mich lieben, du musst mich verstehen, du musst für mich Zeit haben. Nein, er wirbt und er will etwas in dein Herz hineinlegen, dass du Lust am Herrn hast, an deinem Gott. So, dieser große, herrliche Gott, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, er ist sehr interessiert, gerade dich als seinen Freund zu gewinnen, der mit ihm durch dick und dünn geht. Toll. Gott schuf uns extra als Menschen, weil er Einsamkeit hatte und litt unter Einsamkeit. Das hat niemand gehabt. Der konnte ja nicht mit den Tierchen da und den Engelchen spielen und sich unterhalten. Er hatte Langeweile gehabt. Niemand versteht mich so. Mit niemand kann ich schmusen. Niemand kann ich herzen. Niemand kann ich dienen. Niemand kann ich helfen. Ich kann dem Hund sagen, komm her, dann kommt er. Oder die ganzen Tiere, Gott hat eine wunderbare Welt geschaffen. Aber das hat ihm nicht gereicht. Ihm hat etwas gefehlt. Und zwar, du hast ihm gefehlt. Halleluja. Du hast ihm gefehlt. Gott sucht Gemeinschaft und er schuf dich wegen der Gemeinschaft mit ihm. Er wollte jemand haben auf Augenhöhe, mit dem er reden kann, der nicht von oben nur als dummes Kind betrachtet. Du Menschlein, pass auf. Nein, er wollte auf Augenhöhe mit dir sprechen. Dass du als sein Sohn und seine Tochter bist. Er wollte ein Gegenüber haben, der ihm zuhört, dem er zuhören darf, der mir helfen kann, der ihm hilft. Du sagst, Gott braucht keine Hilfe. Doch, wir sind der verlängernde Arm Gottes. Wir machen die Arbeit, die der Herr nicht fertig gemacht hat hier in dieser Welt. Wir sind seine Diener. Er hat jemanden gebraucht, für den er sorgen kann, der mir sich offenbaren kann, dem er seine Schätze zeigen kann. Guck mal, wie schön das ist und wie schön das ist. Und er ihn anbetet. Und wegen der Anbetung hat dich der liebe Gott geschaffen. Wegen der Anbetung. Nicht wegen was anderem. Die Engel, die singen Halleluja und heilig, heilig, heilig dem Herrn. Aber Anbetung ist viel mehr als nur heilig, heilig und wunderbar singen. Nein, es ist etwas, was vom Herzen kommt. Und die Engel, wenn du ganz ehrlich bist und mich fragst, die Engel haben keine Herzen. Selbst wenn sie noch so lieb sind, die tun nur den Auftrag, was aufgetragen wurde. Die sind Befehlsempfänger. Sie sind eigentlich nichts anderes wie bessere Roboter. Gott wollte jemanden haben mit dem Herzen, den er lieben kann. Engel erfüllen nur ihre Pflicht. Die halten den Thron, die unterstützen den Thron Gottes. Also wir sind zur Freude Gottes, zu seiner Anbetung geschaffen worden, als Gegenüber, in sein Ebenbild, in sein Image. Gott will Freunde haben, aber keine Roboter, die nur funktionieren. Er will auch keine Christen haben, die nur funktionieren. Auf Befehl beten, auf Befehl jubeln, auf Befehl jauchzen. Gott will mündige, gleichwertige, identische Freunde haben, so wie er. Keine Sklaven, keine blinden Diener. Ich mache alles, was du sagst. Verstehst du? Deshalb gibt Gott uns die Freiheit, dass wir uns entscheiden können. Das mache ich nicht, lieber Gott. Verstehst du, was ich sage? Es ist vielleicht komisch, was ich dir predige, aber ich predige aus über 40-jähriger Erfahrung in meinem Leben und im Dienst, wo ich sehe, dass, wie das bei den anderen Menschen funktioniert. Gott will keine blinden Diener haben, keine Automaten. Der gibt was, du kriegst, also wenn du mir dienst, kriegst du deine Wurst oder deinen Knochen, verstehst? Oder was auch immer ist, weißt? Nein, Gott will keine Maschinen haben, die nur das machen, was man sagt. Gott will, dass wir von uns aus kreativ sind, von uns aus erfinderisch sind, aus Liebe. Die Liebe zu ihm macht erfinderisch. Freundschaft ist keine Dienstleistung, Freundschaft ist eine Beziehung. Gott hat großartige Absichten gehabt, als er dich schuf, oder mich auch. Und er hat uns alle geschaffen, wir sind alles in sein Image, egal wo wir herkommen, was unser Hintergrund ist. Er hat sich etwas angeschafft, das ihm einmal Freude bereiten sollte. Dass er hat etwas geschaffen, was Lust auf ihn hat, was von ihm gar nicht mehr weggeht, gar nicht mehr wegzudenken ist. Der Mensch ist von Gott gar nicht mehr wegzudenken jetzt, nachdem er seinen Sohn Jesus Christus geopfert hat. Gott freut sich auf dich von Anfang an. Im Mutterleib habe ich dich schon zubereitet oder vor Grundlegung der Welt habe ich dich schon erwählt. Gott hat am Anfang schon gleich von vornherein gedacht, aus dem soll was werden. Zu meiner Ehre, zu meinem Vergnügen, zu meinem Spaß. Du bist zum Spaß Gottes da. Versteh das richtig? Zur Freude des Herrn, zur Verherrlichung Gottes. Gott will, dass du ihm Freude bereitest, und zwar auf der ganzen Ebene. Und deshalb erzieht er dich, deshalb bildet er dich aus, deshalb schult er dich. Du sollst eigentlich aus persönlicher Überzeugung von ganzem Herzen ihm dienen. Nicht, ich muss Gott dienen, ich bin verpflichtet, mir bleibt nichts anderes übrig. Doch, mir bleibt schon was übrig. Ich kann sagen auch nein, will ich nicht. Verstehst du, ich muss Gott nicht dienen. Niemand kann mich zwingen, Gott zu dienen. Aber ich tue das, weil ich spüre, das ist das Allerbeste für mich. Und für ihn natürlich auch. So als Freund. Ich bin Freund von Jesus geworden und ich freue mich deshalb. Sein Freund, ich bin gerne sein Freund, ich bin gerne bei ihm. Ich möchte gar nicht woanders wohnen, als gerade in seinem Haus. David sagt, ich möchte lieber Pförtner sein in seinem Haus und nicht in den Palästen der Gottlosen wohnen. Weißt du, Gott will uns was anvertrauen. Er will Spaß mit uns haben. Und wir sollen Spaß an Gott haben. Wenn wir durch die Lande gehen, wie groß ist mein Gott, das hat er gemacht und das hat er gemacht und das hat er geschaffen. Das hat alles mein Daddy gemacht. Und staunst. Du sollst Gott Freude machen. Das ist der Plan Gottes, der ursprüngliche Plan vom Herrn. Nicht, dass du jetzt die Welt missionierst und große Dinge tust und sonst was. Nein, wir sollen zuerst mal Gott begeistern und begeistert sein von Gott. Epheser Kapitel 1, Vers 5. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden. Das war sein Plan und so gefiel es ihm. Epheser 1, Vers 5. Von Anfang an hat er beschlossen, dass wir seine Kinder sind. Jesus ist für dich. Jetzt bitte versteh mich richtig. Ich will nicht Jesus beleidigen. Aber Jesus ist so etwas wie der Rattenfänger von Hameln. Verstehst du? Jesus ist sowas, der holt dich aus dem ganzen Sumpf, aus dem ganzen Dreck, nicht nur die Ratten weg, die Sünde weg, sondern nachdem ja dieser Rattenfänger von Hameln die Ratten weggeholt haben, dann sagte er, jetzt will ich meinen Lohn haben. Und die haben gesagt, von wegen, was fällt dir ein? Und Jesus und dieser Rattenfänger kam nach Hameln und hat wieder Musik gemacht, während die anderen in der Kirche waren, hat er musiziert und gepfiffen und alle Kinder so von 2, die laufen konnten, bis 5 Jahre, 7 Jahre, die sind alle rausgefolgt. Und da sind nur 2 übrig geblieben, die nicht sind. Da war ein Blinder, der konnte nicht sagen, wo das ist. Und der Taube, oder der Stumme, der konnte nicht sagen, wo es gewesen ist. So, nur 2 sind übrig, aber alle Kinder sind raus, die 130 Kinder, nach der Legende aus dem 12. Jahrhundert. So, die sind ihm nachgelaufen. Und Jesus ist gekommen, um alle, die frei werden wollen, erlöst werden wollen. Er macht Musik. Und er sagt, kommt her, ihr Kinder. Kommt her, ihr Menschenkinder. Ja. Kommt her, ihr Menschenkinder. Er will uns rausführen aus dem ganzen Schlamassel dieser Welt, dieser hartherzigen Welt. Und wir sollen durch Jesus Kinder Gottes werden, habe ich gelesen. Kinder Gottes, nicht Kinder der Ratten und der Dämonen und der Mächte dieser Welt, wir sind befreit. So durch ihn werden wir aus dieser Welt herausgerufen. Die Gemeinde Jesu nennt sich Ekklesia, die Herausgerufene mit dieser Flöte. Ganz einfach rausgerufen aus der Welt. Alle, die seine Stimme hören, die folgen ihm nach. So, wir sind herausgerufen zur Verherrlichung Gottes, nicht nur zum Kämpfen. Geschwister, wir sind zum Regieren berufen, nicht nur, ich muss jetzt für Gott kämpfen. Es ist eine ganz falsche Lehre, was viele Christen in sich haben. Ich muss mich behaupten, nein, du musst gar nicht, er hat schon alles für dich getan. Du musst nur das Amen sagen und einverstanden sein und mitgehen. Dieses Mitgehen, wie bei diesem Rattenfänger vom Hammel, nur mitlaufen, das ist alles mit Jesus gehen, wo er hingeht, wo er hinführt. So, für uns hat Jesus schon alles erkämpft, errungen. Gott kämpft für uns, er eifert für uns. Wir müssen ihn nur anbeten, diesem Saum, diesem Ton nachgehen und einfach Gott für uns arbeiten lassen. Gott sucht nicht Kämpfer, er sucht Anbeter. So steht es in meiner Bibel. Er sucht Anbeter. Er sucht Freunde, die sagen, du bist gut, mein Gott. Du bist lieb. Ich preise deine Liebe. Du bist herrlich, was du alles hast, was du alles kannst, was du alles bist. Wir sind nicht Knechte, Arbeiter und so weiter. Nein, davon hat er genug im Himmel. Milliarden und Abermilliarden von Engeln, die ihm dienen. Der muss nur pfeifen und dann springen die schon. Aber er braucht Anbeter, die lieb sind, nett sind zu ihm. Der Grund, warum einige immer noch kämpfen, immer noch suchen und immer was tun wollen, ist, sie haben noch nicht begriffen, um was es geht, was unsere Berufung ist. Unsere Berufung ist, Söhne und Töchter des lebendigen Gottes zu sein. So, und da liegen unsere Möglichkeiten. Sohn und Tochter, nicht ein Sklave. Der Sohn muss nicht schuften, das machen die Knechte, die Tagelöhner. Aber viele wollen sich noch profilieren, emanzipieren, was tun, ich muss was tun für meine Erlösung. Das kann doch nicht alles umsonst sein. Es ist umsonst. Sie wollen Gottes Befehle ausführen. Ich habe gehorcht, Vater, ich habe meine Pflicht erfüllt, wie der andere ältere Bruder. Ich habe getan, was du gesagt hast. Und mir hast du es nicht gegeben. Und der Vater sagt, du musst leben lernen. Die meisten Leute haben noch nicht leben gelernt, vor allem als Christen. Sie wollen Gott kommandieren und Gott Vorschriften machen oder wie auch immer. Sie wollen Gott ins Handwerk pfuschern. Freunde sind Partner, die reden übereinander, die beschreiben einander die Sache, die lassen stehen. Du darfst das ruhig so machen, wie du das empfindest. Gott braucht keine Kommandeure, Kommandanten, Befehlshaber, so Generäle. Gott braucht Liebhaber. Liebhaber. Er braucht niemand, die ihn verteidigen. Lass doch den Löwen hier aus dem Zumal raus. Öffne mal einen Käfig. Der Löwe wird sich selbst verteidigen. Du musst gucken, dass du in Deckung kommst und dass dir nichts passiert. Aber der wird sich selber verteidigen. So, du musst Gott nicht rechtfertigen und entschuldigen. Ja, weißt du, das war nicht sein Wille. Das sind alles faule Ausreden für mich. Gott ist Gott und du bist du. So, Gott braucht Liebhaber, Freunde. Freunde sind Partner, die miteinander zusammenstehen, zusammenkämpfen, die nicht unter einem Zwang stehen und Druck. Ich muss, ich bin verpflichtet. Nein, es ist eine freiwillige Sache. Der Glaube an Jesus Christus ist eine ganz freiwillige Sache. Keiner wird gezwungen. Gott will, dass wir ihn lieben. Das ist das Merkwürdige. Weißt du, Gott will geliebt werden. Nicht, dass man ihn dient. Er dient uns. Und wir sollen ihn lieben. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und ganzer Seele, aus allen Gemütskräften. Da steht kein Wort, du sollst ihm dienen. Das wirst du natürlich vielleicht selber machen, was er sagt. Aber du bist nicht verpflichtet, du bist nur verpflichtet, ihn zu lieben. Gott will, dass du ihn schätzt, dass du ihn verehrst, dass du ihn bejubelst. Jetzt kommt mein Daddy, jetzt kommt mein Herr, mein König. Und dass du begeistert bist und stolz bist auf ihn. Ein Freund, der ihn lobt und preist. Gott will ausschließlich meine Liebe. Und nicht sonst was. Lies 1. Korinther 13. Gott will nur die Liebe. Das ist nicht nur Mann und Frau, diese Liebe, sondern diese Liebe, die hier beschrieben wird, ist die Liebe zu Gott. Gott will unsere Liebe haben. Er will nicht, dass du dein Leib verbrennen lässt. Dann hat er nichts von dir. Und hätte der Liebe nicht. Weißt du, Gott hat nichts davon, wenn du dich verausgabst, dich kaputt machst. Gott will, dass ich ihn liebe und nicht in Engelzungen rede. Das machen schon die Engel da drüben. Gott will, dass ich ihn liebe und nicht in Engelzungen rede. Und du kannst noch nachlesen und viel Krach mache und alles weiß und alles erkenne. Gott will nur, dass ich ihn liebe und nicht, dass ich prophezeie und Geheimnisse rede und Berge versetze. Das ist alles schön und gut, aber das ist nicht Gottes Plan mit meinem Leben. Gott will, dass ich ihn liebe. Hoffnung hört auf, Glaube hört auf, aber eines hört nicht auf, das ist die Liebe. Die Liebe zu Gott und Gott zu dir. Die Liebe zu Gott hört niemals auf. Die menschliche Liebe hört auf. Also das kann nicht sein, dass es die menschliche Liebe hier im 1. Korinther 13 gemeint ist. Alles hört auf, aber die Liebe Gottes hört nicht auf. Die menschliche Liebe ist mit dem Tod zu Ende, bis dass der Tod euch scheidet. So, und das Vollkommene, das kommt erst nach dem Tod. Gott will von uns geliebt werden, was das auch über heißt. Liebst du Gott? Weißt du, Gott sucht keine Nutznießer oder die nur profitieren. Weißt du, Gott ist hier und ich werde jetzt geheilt, ich werde jetzt ja gesegnet, mein Portemonnaie wird wieder voll. Gott braucht keine Trittbettfahrer, Schmarotzer. Gott will nicht nur Nothelfer sein, dass ich nur den lieben Gott zur Not brauche, wenn nichts mehr läuft und nichts mehr passiert. Oder da ruft, jetzt neulich ruft einer an, wann kommt Billy? Ich brauche unbedingt die Telefonnummer von Billy. Ich muss morgen ins Krankenhaus. Verstehst du? Die ganze Zeit hat es sich nicht blicken lassen. Verstehst du? Aber wenn sie krank werden, dann brauchen sie schnell einen Heiler. Gott sucht Freunde und nicht irgendwas anderes. Weißt du, viele Menschen suchen einen Versorger, einen Beschützer, die sich mit ihm abgeben oder mit ihnen abgeben. Gott will geliebt werden, nicht wegen der Heilung. Du sollst Gott lieben, auch wenn er dich nicht heilt. Du sollst Gott lieben, auch wenn er dich nicht beschützt. Du sollst Gott lieben, auch wenn er dein Portemonnaie nicht segnet. Zu einem Eheberater in den USA kam eine Dame, junge Frau, die sagte, könnten Sie mir helfen? Ich suche einen Mann. Dann sagte er, ja, was für ein Mann, was für einen Typ suchen Sie? Einen, der mich beschützt, der immer bei mir ist, mir treu ist, auf den ich mich verlassen kann, dass ich nicht so allein bin, der mir zuhört, der mich nicht kritisiert und widerspricht. Also so bringt eine ganze Palette von Beschreibungen, der mich begleitet, der mit mir spielt und mit mir schmust und so weiter. Und der Eheberater guckt sie an und sagt, liebe Frau, wissen Sie, was Sie brauchen? Einen Schäferhund. Einen Schäferhund. Einen deutschen Schäferhund. Schaffen Sie sich einen Schäferhund an, der bringt all diese Voraussetzungen und tut das, was Sie sich gewünscht haben hier. Aber Gott hat genug Schäferhunde, verstehst du? Gott sucht echte Freunde, Partner, die ihn lieben, die nicht auf ihn aufpassen. Weißt du, Gott, man muss auf Gott nicht aufpassen. Amos Kapitel 3, Vers 7. Gott tut nichts, ohne vorher seinen Freunden zu sagen. Verstehst du? Gott tut nichts, ohne vorher seinen Freunden zu sagen. Überleg einmal, was das heißt. In Jakobus Kapitel 2, Vers 23. Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. Und Gott hat ihm gesagt, was jetzt passiert, was jetzt kommt nacheinander, als die Engel nach Sodom gingen. Und da ist einer bei Abraham geblieben und er schachert mit Gott. Mit Gott kann man schachen. Wenn du ein Freund Gottes bist, kannst du schachen. Weißt du, was das heißt? Du, wenn 50 Leute in der Stadt sind, du wirst die Stadt nicht umbringen. Nein, nein, das werde ich auch nicht tun. Wenn 40, und du weißt ja, wie er geschachert hat, bis 30, 20, und dann kam man bis auf 10. Und dann hat er unterlassen, mach du, was du willst. Verstehst? Mit einem Freund kann man so schachen. Und das ist, wenn Gott dein Freund ist, dann kannst du mit Gott verhandeln. Wie auch immer. In Hiob Kapitel 29, Vers 4 und folgende Verse. Wie war ich in der Blüte meines Lebens, als ich noch ein Baby, ein Kind war, in der Blüte meines Lebens. Das ist, der Höhepunkt deines Lebens sind die ersten 2, 3 Jahre. Da lernst du am allermeisten, was du im ganzen Leben nachher nicht mehr lernst. Oder, ja, nicht mehr in dieser Intensität. Wie war ich in der Blüte meines Lebens, als Gottes Freundschaft über meine Hütte war, als der Allmächtige sich nach mir kümmerte und bei mir war und so weiter. Denk, was war deine schönste Zeit? Im Sandkasten, in der Schule, bei Mama, zu Hause, im Elternhaus. Und wie war es, sagt hier, in dem Gespräch ist da die Rede, als meine dritte, ich in Milch tauchte und meine Felsen mit Öl sich ergossen oder aus dem Felsen sich Öl ergossen. Wie war das? Hiob erinnert sich, wie es einmal war, als er noch bei Gott war. Der Hiob schreibt nämlich auch in einem Teil seines Buches, da wird berichtet, weißt du, als ich im Mutterleib war, Engel haben mich belehrt. Und dann kam ich auf diese Welt und habe alles vergessen. Und jetzt muss ich alles neu erlernen. Interessante Passage. Ich wurde von Engeln belehrt. Und das sagt er hier, wie war ich in der Blüte meines Lebens? Die Freundschaft Gottes hat er genossen damals. Es war schön. Gott hat mich gesegnet. Ich habe alles gehabt, was ich brauchte. Ich habe Gott gefürchtet, Gott geliebt. Und dann kamen seine Freunde und da verlor er die ganze Freundschaft mit Gott. Verzweifelte. Die redete ihm Gott aus. Und ich sagte ihm, manche Freunde können dir Gott schön ausreden. Die Freunde Hiobs haben auf ihn eingedrungen, versuchten ihn zu bekehren, kritisierten ihn, stellten ihn in Frage, unterstellten ihm Dinge. Sie wollten ihn bekehren und beeinflussen. Was bedeutet Freundschaft wirklich? Das ist Kameradschaft. Zuerst einmal, ich hatte einen Kameraden. Es ist wichtig, dass du solch einen Kameraden hast an deiner Seite, wie den lieben Gott. Werde ein persönlicher Freund Gottes und dass Gott dein persönlicher Freund wird. Dein persönlicher Freund. Weißt du, Freunde, zuerst einmal wollen sie nicht viel voneinander. Die lassen einander stehen, so wie sie sind. Lass Gott stehen, so wie er ist. Aber wenn du in Not bist, du kennst ja diese Geschichte, da kommt jemand nachts um 1 Uhr vielleicht oder wann auch immer und sagt, du, ich habe Besuch bekommen, ich habe kein Brot zu Hause, kannst du mir ein Brot leihen? Verstehst du? Und da heißt es in dieser Geschichte, und wenn wir ihn um Fisch bitten, wird uns keine Schlange geben, und wenn wir um Brot bitten, wird uns kein Stein anbieten. Ein persönlicher Freund. Du bekommst immer das Richtige. Wenn Gott dich braucht, dann lässt er alles stehen und liegen und eilt dir nach und hilft dir. Das ist Gott. Das ist eine gute Freundschaft, Kameradschaft. Gott will für dich dein Freund sein. Und zwar, auch wenn du versagst, er gibt dir eine zweite und eine dritte Chance. Er lässt dich nicht liegen. Er hilft dir auf die Beine. Das ist Freundschaft. Du hast dich irgendwas verschuldet, dich übernommen, dann sagt er, du, ich helfe dir. Gott ist für uns wie die Sterne. Weißt du, tagsüber scheinen die Sterne auch, aber du siehst nicht. Aber wenn du sie brauchst, siehst du und kannst dich an denen orientieren. Er weiß, der Gläubige, der Jesus von ganzem Herzen liebt, der weiß, er ist immer für mich da, wenn ich ihn brauche. Und wenn ich ihn nicht brauche, weißt du, was ich dann mache? Ich lasse ihn in Ruhe. Du darfst Gott auch in Ruhe lassen. Du kannst nur von ihm schwärmen, begeistert sein für dich, überall erzählen in der Nachbarschaft, du, ich habe einen guten Freund. Als das Lied geschrieben wurde, welch ein Freund ist unser Jesus? Der Mann, ein Rechtsanwalt, hat seine Familie verloren bei der Überfahrt nach USA. Die sind nicht angekommen, Frau und Kinder sind nicht angekommen. Und in dieser Not betet er und da bekommt er dieses Lied. Welch ein Freund ist unser Jesus, mein Jesus. Weißt du, du brauchst keinen Freund, wenn es dir gut geht. Da kannst du drauf pfeifen. Aber wenn es dir dreckig geht. So, Gott weiß, was du brauchst. Er glaubt an dich, auch wenn du nicht an ihn glaubst. Ich möchte dir einfach die Gedanken Gottes rübergeben, was mir groß geworden ist. Er schenkt dir sein Vertrauen. Mein Freund, sagt er sogar zum Judas. Das war eine Chance für den Judas, der hätte zupacken können, sagen, nein, Jesus, Entschuldigung, ich bin ein Verräter. Bis zuletzt. Aber Gott glaubt an dich. Und das ist ein erhebendes Gefühl. Das gibt dir Sicherheit, wenn du weißt, der da oben glaubt an mich. Der glaubt an mich. Gott ist dein Freund und er will auch sein. Und seine Sehnsucht ist, ich möchte ihn so schnell wie möglich sein. Jesus sagt, mich hat es verlangen, das Abendmahl mit euch zu nehmen und zu teilen. Ich möchte am liebsten bei euch sein. Aber ich muss noch zum Vater gehen und ich muss die Dinge dort oben noch klären. Eine Stätte zu bereiten und dann wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr dort seid, wo ich bin. Gott ist dein Freund. Er kennt deine Sehnsucht. Er kennt die Melodie deines Herzens. Und will dir vorspielen, deine Melodie, dein Lieblingslied, dein Schlager, dein Hit. Damit er dir wieder Freude machen kann. Verstehst du das? Und du darfst ihn anbeten und ihm zuhören. Maria saß zu den Füßen Jesu. Sagt Jesus, ich würde sagen, angehimmelt. Weißt du, wie man das macht? Verklärt sein, mein Jesus. Ich kann mir gut vorstellen. Gott braucht keine gewaltigen Worte. Er braucht nur das Summen deiner Seele. Manchmal, ich singe manchmal die Chorusse nicht. Oder weißt du, da wird geschmettert und gesungen. Ich summe sie manchmal so mit meinem Herzen, mit meiner Seele. Ich summe einfach. Gott braucht keine Worte. Wir müssen auch lernen, Gott anzubeten ohne Worte. Einfach summen. Und das macht Gott schon glücklich. Der summt. Der singt in seinem Herzen. Summt. Zwitschert. Das ist das Lied, wonach sich Gott sehnt, aus dem Herzen. Nicht schöne Worte, so von Liedermacher. Die Liedermacher machen Worte, die sitzen da, was reimt sich, was ist ein Vierzeiler? Verstehst du, was endet auf so und so? Hat und tat und... Nein, aus der Tiefe. Die herrlichsten Lieder kommen aus der Tiefe, ohne Worte. Im Umgang mit Gott muss man nicht kompliziert sein, als Freund. Da darfst du zu Hause sein bei ihm. Der kennt dich sowieso, versteht dich sowieso. Gott braucht keine Perfektionisten, er braucht Freunde. Ihm genügt schon dein Seufzen und dein Stammeln. Wie steht es einmal in der Bibel? Der Heilige Geist vertritt uns vor dem Thron Gottes mit einem unaussprechlichen Seufzen. Und was ist Seufzen? Oh, verstehst? Stöhnen, jammern, lallen, sabbeln, das ist Seufzen. Oder schnurren und stottern. Gott will eigentlich, oh, ich kann nicht mehr. Herr, ich liebe dich. Ich will dir nur helfen. Weißt du, summe einfach dein Lied, deines Herzens. Du hast den Text vergessen. Du weißt sowieso nicht, was innen drin passiert. Was irgendwie in dir vorgeht. Meine Seele ächzt und ruft Gott auf den Plan. Aber wie soll ich rufen? Wie soll ich zu dem Herrn schreien? Wie soll ich ihn bejubeln? Mir fehlen oft Worte, um Gott, die Liebe Gottes auszudrücken. Die Liebe, die ich manchmal im Herzen habe, Gott gegenüber. Und wenn du summst und Gott lobst und preist aus deinem Herzen, dann berührt er dich. Und dann gewöhnst du dich an der Berührung Gottes. Und am Schluss kannst du ohne der gar nicht mehr sein. Du wartest immer wieder, bis du deine Streicheleinheiten bekommst. Ich meine, in Liebe diese Streicheleinheiten. So, einfach sing. Und ich möchte dir noch ein Geheimnis verraten. Die Zungensprache ist etwas Geheimnisvolles. Das ist die Kommunikation mit Gott. Da weißt du, du musst nicht viele Worte machen und fromme Worte und geschwollene Worte in Hebräisch, Griechisch, Lateinisch und weißt du, sonst noch was. Nein. Von Herzen. Weißt du, sag ihm, was dich drückt, wie du dich fühlst. Und sag, ich bin ein Freund von Jesus. Und benimm dich auch so. Und leb auch so. So Mutter Teresa hat mal einen Journalist in einem Interview gefragt. Ja, Frau Teresa, Sie haben ja keinen Mann. Sie sind jetzt alt geworden, ohne Mann. Dann sagte, was, ohne Mann? Ich habe einen Mann. Ich bin mit Jesus verheiratet. Sagte, wie bitte? Sagte, schauen Sie meinen Ring an. Ich bin mit Jesus verheiratet. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, dieser Mann ist manchmal kompliziert. Das ist manchmal schwierig. Aber ich bin mit ihm. Weißt du, unser Freund ist manchmal schwierig. Oder Freundin. Ich meine das beides. Wir sind ja eins in Christus. Da gibt es weder Mann noch Frau. Echte Freundschaft. Du musst ihn so nehmen, dein Freund oder Freundin, wie er ist. Und das ist manchmal eigenartig. Alle miteinander. Und weißt du, wir haben manchmal Schwierigkeiten, Gott zu verstehen. Gott ist Gott. Aber er neigt sich herab, erzählt mir Dinge, versucht mir was zu vermitteln und ich frage, wie bitte? Was? Ha? Ich verstehe manchmal nicht, was er mit meint. Und wir stöhnen und ächzen und seufzen und dann sagt er, was sagst du? Was? Und das muss der Heilige Geist dein Seufzen übersetzen als Dolmetscher. Du wirst von Gott verstanden. Auch wenn auf Umwege. So, und Gott lässt dich manchmal warten und fragst, warum, wieso das alles? Weil er muss noch ein paar andere Dinge unterwegs auch noch erledigen, zu deinem Besten. Denn denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. So, er bleibt bei dir, dein Freund. Auch wenn du den Eindruck hast, wo ist Gott heute bei mir gewesen? Wo war Gott, als Auschwitz passierte? Wo war Gott, als die Bomben fielen? Wo war Gott, verstehst du, wir verstehen vieles nicht, wir haben viele Fragen. Wo war Gott, als ich operiert wurde? oder als ich pleite war. Und das Gleiche würde Gott sagen, und wo es mein Matutis, wo ich gebraucht habe, da war er nicht da. In aller Liebe. Der hat sich mit anderen Dingen abgegeben und war beschäftigt. Du, Gott bleibt unser Freund, auch wenn er nicht alle unsere Wünsche sofort erfüllt. Aber früher oder später wird es passieren, dass er eingreift, hilft. Gott ist nicht immer da bei uns und es geht nicht immer glatt in unserem Leben. Denn wir sind noch in der Welt und Gott ist im Himmel. Werde ein Freund Gottes. Tue, was du kannst, was dir gerade so in den Sinn kommt, was der Heilige Geist dir zeigt und offenbart. Und die Anbetung Gottes ist, einfach, dass du dich ihm hingibst. Und die Anbetung verzaubert dein Leben. Vergoldet dein Leben. Die Anbetung Gottes verklärt dich. Du siehst dich plötzlich in ganz anderem Licht. Ach, das ist gar nicht wert, der Rede wert, was da passiert. Und die Anbetung Gottes macht aus schlechten Zeiten gute Zeiten. Und aus den guten Zeiten noch bessere Zeiten. Dass du die ganzen schlechten Zeiten total vergisst, das macht Anbetung. Eine gewisse Steigerung. Und dann siehst du die Dinge nicht mehr so, vergisst diese Dinge. Gott will nicht nur gelegentlich bei dir sein, er ist alle Tage bei uns. Auch wenn die Welt untergeht, er ist bei uns. Und ich werde nicht zulassen, sagt Gott, dass der Gerechte sein Grab bei dem Ungerechten findet. Du musst keine Angst haben, dass du in der Hölle landest. Du bist Kind Gottes, du gehörst ihm. Er will dein Leben lang dein Freund sein und er erwartet, dass du auch dein Leben lang bei ihm bist, zu ihm hältst, ihm vertraust, ihm dienst, ihm Freude machst, wo du nur kannst. Versuch einmal, deinem Freund, Jesus Christus, Freude zu machen, durch was auch immer. Was würde ihn erfreuen? Was würde sein Herz erfreuen? Jesus liebte seine Jünger bis zuletzt. Er blieb bei ihnen. So, sie waren an ihm angekettet. Er hat die gehalten. Und der Herr Jesus ist seinen Jüngern nachgegangen. Ich bin begeistert. Der Petrus war ein Waschlappen, Entschuldigung. Das war er. Ein Versager, eine Niete. Petrus hat versagt. Er hat sich vorgenommen, ich werde nicht weggehen. Ich werde für dich sterben. Ich bin bereit. Die haben Brüder, anderen Brüder auch. Aber Jesus ging dem Petrus nach. Den Emmaus-Jüngern ging er nach. Dem Thomas ging er nach. Die Jünger wollten schon vorher, die 70 Jünger wollten schon vorher von ihm weggehen. Dann fragte er, wollt ihr auch weggehen? Und dann sagt Thomas, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und trotzdem sind sie alle weggelaufen. Auch wenn sie guten Vorsatz hatten, guten Willen, guten Wünsche hatten. Weißt du, um Jesus zu lieben, reicht nicht aus der gute Wille. Ich werde mit dir sterben. Und dann stecke mein Schwert ein. Ein Revolver oder sonst noch was. Ich werde dich verteidigen bis zum Schluss. Ich werde für dich kämpfen bis zum letzten Blutstropfen. Aber das will der Herr gar nicht. Das will er gar nicht. Weißt du, alle, die für Gott kämpfen, kämpfen aus eigener Kraft. Lass uns ganz ehrlich sein. Die kämpfen aus eigener Kraft. Die kämpfen aus eigener Kraft, ihr Lieben. Und das ist katastrophal. Und deshalb erlaubt der Herr, dass wir Pleiten erleben, weil wir was tun. Und Jesus macht dem Petrus keine Vorwürfe oder den Jüngern. Ihr, ich habe da den Mund zu voll genommen. Jesus ist ihnen nachgegangen. Und echte Freundschaft ist, dass Jesus uns nicht aufgibt, auch wenn wir uns selbst aufgegeben haben. Petrus weinte bitterlich. Weißt du, im Gegenteil, da wo er versagt hat, das Ding hat was Gutes an sich. Er ging in die Tiefe, die Stille, hat geheult wie ein kleines Kind. Wahre Freundschaft ist etwas Verborgenes. Es ist nicht so äußerlich. Jesus nimmt Petrus so an die Seite und sagt, Petrus, darf ich mit dir mal was mit dir sprechen? Weißt du, was du brauchst? Du brauchst meine Hilfe. Ich liebe dich, Petrus, auch wenn du jetzt versagt hast und wenn deine Tränen jetzt verflossen sind. Ich liebe dich. Und du musst Gott nichts beweisen, dass du ihn liebst. Er weiß, dass du ihn liebst. Dass du ihn lieben willst, dass du für ihn sogar sterben würdest, wenn du drauf ankommen würdest. Aber du kannst es nicht. Von dir aus. Das muss dir gegeben werden. Und im letzten Moment, wenn du als Märtyrer sterben müsstest, da kriegst du so viel Freude, dass du singend mit Halleluja in das Messer rennst. Oder sagt, hier, schießt mich. Er schießt mich. Aber das kannst du nicht von dir aus. Das kannst du auch nicht vorher planen. Die Liebe Gottes trägt dich immer in der letzten Sekunde. Und übernimmt dich. Im letzten Moment, wo du glaubst, jetzt ist es aus, vorbei, können wir abschreiben. Die Liebe Gottes. Und es ist nicht leicht, sich lieben zu lassen. Weißt du, wir sind so wie Kätzchen. Wir werden gestreichelt, geliebt vom Herrn, der Herr liebt uns und der Herr gibt uns, was wir brauchen, sorgt für uns, verlässt uns nicht. Und ich muss nur ihm treu sein, lieb sein. Gott kam persönlich in diese Welt durch den Heiligen Geist, ist er jetzt immer noch gegenwärtig. Also wir können Gott ganz leicht begegnen, wir müssen uns nur dem Heiligen Geist öffnen. Ich muss nur einfach bereit sein, mich Gott hinzugeben. Unsere Bereitschaft ist das Signal für Gottes Handeln in unserem Leben. Er ist bei uns und ich sage dir, in den Momenten erlebst du die Gegenwart Gottes, wenn du Feuerproben zu bestehen hast, wenn es dir hart ergeht, wenn du durch das dunkle Tal gehen musst, wenn du Gefahren ausgesetzt bist, wenn Dornen und Disteln deinen Weg dir versperren. Er ist bei uns. Wenn wir schwierige Zeiten durchzugehen haben, in Bedrängnis geraten, nicht mehr weiter wissen, er ist bei uns, bis wir den Durchbruch erleben und erfahren. Und er ist bei uns und sagt, ich werde dich nicht verlassen, noch versäumen. Ich werde auf dich aufpassen, ich werde dich behüten. So, du brauchst ihn in deiner Trübsal, deiner Schwierigkeit, deiner Spannungen, wenn es eng wird, wenn es nicht mehr geht. Er hat den Überblick, er weiß es. Ich denke nur an die Geschichte von Jonathan und David. Jonathan hat dem David gesagt, jetzt hör mal, mein Vater ist ganz böse auf dich. Hau ab, verschwinde, verstehst du? Geh weg jetzt, dort und dort. Mein Vater wütet. Verstehst du, der Teufel, der Saul, der dahingegebene König, der wütet gegen dich. Geh, tauch unter. Auch das gehört zur Freundschaft, dass du positiv beratest, was er machen sollte, und zwar in guter Absicht. Du brauchst einen Freund, der dich vor den Plänen Satan schützt und bewahrt und dich da rausholt. Ja, auch du hast dich gegen mich verschworen, hat Saul zum Jonathan gesagt. Auch du bist da mit diesem Isais Sohn gegangen und gelaufen. Wenn der Teufel merkt, Gott ist sein Freund, hat er Angst vor dir. Und er stellt dir alle möglichen Sachen und versucht dich doch vielleicht manchmal mehr zu bedrängen als sonst. Dann wirst du auch mit hineingezogen in die Geschichte. Jesus, er kam, um Satans Werke zu zerstören und aufzuhalten. Er konnte nicht verhindern, dass Petrus versagt. Und ich sage dir auch eines, Gott kann nicht verhindern, dass du fällst, dass du Fehler machst, dass du ihn verleumdest. Er kann das nicht verhindern. Was hat Jesus gesagt zu Petrus? Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Ich kann es nicht verhindern, dass du krank wirst, dass du operiert wirst, dass du dies und jenes erlebst. Ich kann es nicht verhindern, aber ich bete für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Und das ist Freundschaft. Freundschaft ist, wenn du merkst, ich kann hier sowieso nichts tun, ich kann nur beten für ihn. Jesus betet für Petrus. Du wunderst dich manchmal, dass nach der Krise, dass du immer noch lebst und dass dir immer noch gut geht und dass du immer noch rote Backen hast und dass du immer noch lachst. Und du fragst, wie kommt das? Der Herr hat für dich gebetet. Oder er hat jemand einen Auftrag gegeben, bete du jetzt für die oder den. Also Petrus, der wurde nicht aus der Prüfung rausgenommen, er musste durch die Prüfung hindurch. Aber ich habe für dich gebetet, dass du den Test bestehst und deinen Führerschein bekommst. Verstehst? So hat der Herr ihn unterstützt mitten im Kampf. Er hat für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört, dass du nicht aufgibst. Gott erlaubt Niederlagen in deinem Leben und du musst sie durchleben. Die sind für dein Leben bestimmt, die sind schon von Ewigkeit für dein Leben vorgesehen. Aber ich bete für dich, dass du heil da durchkommst, durch die Löwengrube, durch den Feuerofen oder was es auch immer sein kann. Du bist hier dem Teufel in dieser Welt ausgeliefert, bis in diesem Scharmützel, in dieser Schlacht. Aber Gott, Jesus Christus, betet für dich, dass du klug bist, dass du Weisheit hast, dass du richtig reagierst und dass du das überlebst. Und rechtzeitig was tust, was unternimmst, in Deckung gehst. Lieber ein lebendiger Feigling als ein toter Held. Und so viele Menschen wollen Helden sein. Ich will beweisen, ich kann mit Jesus über die Mauer springen. Aber die kommen nicht einmal über einen Maulwurfhügel. Weißt du, die Kämpfe, die stehen in deinem Lebensdrehbuch. Die sind drin eingetragen. Da musst du diese Rolle übernehmen und spielen. Aber Jesus betet für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Das ist Freundschaft. Göttliche Freundschaft. Dass du trotz der Niederlage weiterlebst, weiterarbeitest, weitermachst, sogar noch gestärkt rauskommst und sagst, danke Herr, du hast mich wunderbar behütet. Nicht einmal ein Kratzer, nicht einmal Geruch des Feuers ist an mir zu sehen. Werde ein Freund Gottes, dann kann das Böse nicht böse genug sein. Verstehst du, was es ist? Das Schwierige nicht schwierig genug? Mit Gott bist du in einem gepanzerten Wagen. Da hörst du die Schläge, es prallt ab. Du siehst, wie der Teufel dich zerstören möchte, aber es wird euch nicht schaden. Deshalb heißt es ja auch in Markus 16, die da glauben. Und es fängt an mit neuen Zungen an, so diese ganze Sache, dieses geistliche Leben, die ganze geistliche Dimension fängt damit an, die da glauben, werden in neuen Sprachen sprechen. Und dann heißt es, und wenn sie etwas Giftiges trinken, wird es ihnen nicht schaden. Bete Gott an einfach. Sag, oh Herr, ich verlasse mich auf dich, auch wenn alles zusammenbricht, auch wenn ich tiefe Wege gehen muss, dann sing halt den Bass. Nicht nur im höheren Chor da irgendwo. Sing im Bass. Weine bitterlich wie Petrus. Er hat über sich selbst geweint. Über sich selbst. Ich habe es nicht geschafft. Jesus, ich habe meinen Freund nicht geschafft zu verteidigen. Ich habe ihn enttäuscht. Meinen Jesus, der hat mich liebevoll angeguckt, als der Hahn damals krähte und beginnt bitterlich zu weinen. Ich konnte es nicht verhindern. Ich konnte den Judas nicht aufhalten. Er heulte über sich selbst. Er beweinte sich selbst. Und das hat der Herr gesehen. Der Mann hat mich lieb. Der liebt mich. Er weinte über das Böse in ihm. Diese Feigheit, dass er sogar vor einem Mädel versagt. Nein, ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Das ist fremd für mich. Er weinte, dass er ein Feigling war, durch und durch. Er beweinte sich selbst. Weißt du, er hing an seinem Leben. Weißt du, jetzt wird Jesus verurteilt und gekreuzigt und morgen bin ich dran. Er wollte nicht gekreuzigt werden. Er hat Angst vorm Sterben gehabt. Er hat darüber geweint. So wenig Glauben hat er. Aber weißt du, Jesus hat ihn lieb gehabt. Er hat gesehen, der will, aber bloß, der kann es bloß nicht. Und das ist ein guter Freund. Der sieht, er will, aber er kann es nicht. So, bei Petrus hat alles ausgesehen, ist alles verloren, alles verpufft, alles umsonst. Und dann passiert, dass Jesus ihm begegnet. Oder als Thomas, der war auch so ein Held, Herr und Herr, wir sind bereit sogar für dich zu sterben. Und steht er noch da vor Jesus und sagt, ich bin bereit für dich zu sterben. Und was war mit Thomas? Ich kann nicht mehr glauben. Ich kann nicht mehr glauben. Ihm hat diese körperliche, leibliche Beziehung zu Jesus gefehlt. Jesus ist ihm genommen worden. Und ich kann nur glauben, wenn ich wieder meinen Finger in seine Wunden lege. Und dann kommt dieser Freund plötzlich. Nur wegen dem Thomas. Alle anderen sind beieinander. Diese 11 waren beieinander. Und dann kommt er zum Thomas und sagt, Thomas, leg deine Finger in meine Wunden. Wegen Thomas ist er extra erschienen. Und ich sagte, das ist Freundschaft. Gott erscheint manchmal extra wegen dir. Alle anderen werden nicht gesegnet. Alle anderen werden nicht angesprochen im Gottesdienst. Alle anderen gehen leer nach Hause. Aber wegen dir war der Herr da. Damit du ihn berühren kannst. Jesus war auch bei Petrus nach dieser Feuerprobe, wo er gefallen ist, war er immer noch sein Freund. Auch wenn er sich disqualifiziert hatte, er war immer noch sein Freund. Der Herr hat ihn nicht verworfen. Also jetzt, Petrus, du bist so gar nichts mehr zu gebrauchen. Nein, jetzt wird er erst Bischof von Jerusalem. Für Jesus war kein Hindernis, sich für Petrus einzusetzen, für ihn zu beten. Und jetzt hat er eine ganz total neue Beziehung zu diesem Heiland. Mein Heiland hat mich nicht in den Stich gelassen. Und als er hörte, der Herr ist auferstanden, der ist gerast zum Grab. Und weißt du, unser Johannes, der steht vorsichtig, lass uns reingucken, nicht, dass wir hier als Grabschänder noch dastehen. Er springt ins Grab und sieht die Tücher zusammengelegt, mein Heiland ist nicht hier. Halleluja! Und er zählt und rennt. Weißt du, er war so erquickt, Jesus ist nicht gestorben. Auch wenn ich versagt habe, wegen meinem Fehler, ist er nicht gestorben. Er lebt, er lebt, er lebt, er lebt, er lebt für alle Zeit. Und jetzt bestimmt die Liebe zu Jesus sein Leben. Weißt du jetzt, der Herr hat Gnade mit meinem Leben gehabt. ich muss jetzt nicht mal was leisten, ihn bekennen. Weißt du, wie oft erweist du dich als Feigling? Dann fragt er, glauben Sie auch an Gott? Hä? Und dann versuchst du vom Wetter zu reden. Verstehst du, oder auszureden? Weißt du, das, die Farbe zu bekennen, du weißt, wie schwierig das ist, Farbe zu bekennen. Jesus liebt Menschen, die von sich nicht eingenommen sind, die demütig sind, die wissen, puh, ich kann gar nichts, sonst, wenn es mal auf mich drauf ankommt, bin ich ein Versager. Und genau solche Menschen sucht er. Das sind seine Freunde. Der Herr Jesus liebt, Entschuldigung, Versager. Nieten. Die das Gute wollen, aber nicht die Kraft dazu haben, das zu tun. Und die das merken, ich kann es nicht. Ich kann nicht lieben. Ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Und ich kann mich nicht verausgaben. Ich kann nur dienen, wenn ich genug Geld habe, wenn ich stark genug bin, wenn ich gesund bin, dann kann ich dienen. Aber der Herr sieht, dass du dienen möchtest, aber auf alle vier kriegst und nicht kannst. Jesus liebt all die, die mit ihrem geistlichen Leben nicht mehr klarkommen. Und ich möchte dir eine Botschaft rüberbringen. Alle, die nicht mehr klarkommen, die liebt er. Petrus kam nicht mehr klar mit sich selbst. Der weinte bitterlich. Thomas kam nicht mehr mit sich selbst klar. Die Emmaus-Jünger kamen nicht mehr mit sich selber klar. Sie glaubten, du, jetzt, wir sind durchgefallen durch die Prüfung. Wir haben alle sechs mangelhaft. Verstehst? Und wenn es auf uns ankommt, wenn menschlich gesehen, menschlich betrachtet, wir haben alle Sechser im Zeugnis. Alles mangelhaft, 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 alle Fächer mangelhaft, Liebe mangelhaft, Glaube mangelhaft, Freude mangelhaft, Geduld mangelhaft, alles mangelhaft, wenn es darauf ankommt, alles nur mangelhaft. Opferbereitschaft mangelhaft, Bekenntnismut mangelhaft, Glaube mangelhaft, ihr Kleingläubigen. Aber da gibt es viele Fromme, Selbstgerechte und so weiter, so wie die Hiobsfreunde. Wenn du in deinem geistlichen Leben nicht klarkommst, dann stimmt was mit dir nicht, lieber Hiob. Liebes Kind Gottes, wenn du wirklich an Gott glaubst, dann bist du stark. Das ist eine teuflische Lüge. Ich darf bei meinem Heiland schwach sein. Und kann stolz sein mit meinen Sechser. Als wir nach Deutschland kamen, und ich musste mein Zeugnis übersetzen, da war 5 eine gute Note und 1 war eine schlechte Note. Und weißt du, da wo sie 5 gesehen haben, Mann, da sind sie so und so, verstehst du? Gott bewertet uns ganz anders. Gott hat ein ganz anderes Bewertungssystem in unserem Leben. Das, was hier in dieser Welt gut ist, ist bei ihm schlecht, und was hier bei ihm schlecht ist, ist bei ihm gut. Verstehst du das? Wir können nur denen vergeben, die mich darum bitten. Schon wieder mangelhaft. Sechser. Ich kann nur die lieben, die nett zu mir sind. Die anderen nicht und schon wieder Sechser. So, von uns aus können wir nichts verändern, nichts ablegen, nichts umgehen, nichts vermeiden. Wir versagen. Wir sind so festgefahren mit unserer Kraft und mit unserer Weisheit. Wir brauchen immer die Hilfe von oben. Die Freundschaft Gottes. Und nur Jesus bringt Bewegung in unserem Leben. Ohne ihn können wir nicht klarkommen. Wir sind hilflos, ohnmächtig. Wir versinken in unseren Problemen, verlieren den Überblick. Er sagt, schau auf mich, vertrau mir. Wenn du auf dich selber schaust, wirst du merken, da gibt es keinen reellen Wachstum. Und du, ich wachse gar nicht. Ich entwickle mich gar nicht. Ich verstehe schon da, ein Sechser im Zeugnis. Ich wachse nicht. Aber wenn du genau mit den Augen Gottes anschaust, weißt du, du bist still geworden, ruhig geworden, lässiger geworden, gelassener geworden. Da ist schon sehr viel in deinem Leben passiert, wenn du ehrlich bist. Wenn du nicht da den Balken nur siehst woanders und siehst, was bei dir los ist in deinem Leben. Also, hab keine Angst, Fehler zu machen beim Heiland. Er ist ein Freund. Weißt du, du musst nicht Angst haben, ich komme nicht klar. Vor Jesus musst du dich schämen, deiner Blöße. Für echte Freunde ist Versagen kein Hindernis. Im Gegenteil, da halten sie erst recht zusammen. Die helfen einander, unterstützen einander. Und du musst dich also bei Jesus nicht schämen. Du, ich bin so schwach. Oh, ich bin so elend. Ein guter Freund, der deine Vergangenheit kennt, deine Schwachen kennt, der glaubt an deine Zukunft. Der versteht dich. Und der akzeptiert dich, wie du bist. Und er gibt dich nicht auf. Das ist ein guter Freund. Und so ist Jesus. Ihm musst du und brauchst nichts vorzumachen. Heiland, oh, ich bin so süß. Du bist sauer, glaub mir das. Bitter. Jesus ist es, der die Freundschaft mit Petrus und mit Thomas, den Apostel und so weiter, weiter sucht und pflegt. Und dann kommt er nicht nur einmal, sondern kommt mehrmals. In den 40 Tagen ist er mehrmals erschienen als der Auferstandene. Da kommen sie am See Genezareth, da ist schon Brot und Fische, schon gebraten und gebacken, schon alles bereitet. Kommt, greift zu. Das ist Jesus. Echte Freunde zeigen sich, erweihen sich und so weiter. In schwierigen Situationen, im Versagen, im Zu-Kurz-Kommen, da erweist sie echte Freundschaft. Und ich sage dir, auch weltlich, auch im Natürlichen, erweist sie echte Freundschaft, wenn du in einem Skandal verwickelt bist, eine Affäre oder ein Eklat. Weißt du, wenn du Aufsehen erregst und alle schimpfen über dich, die Zeitung schmiert über dich, Fernseher, die zieht dich runter, du bist blamiert, bloßgestellt, und da ist einer, der zu dir hält. Das ist Jesus. Echte Freunde erkennst du. Weißt du, der steht zu dir, alle lästern über dich, alle unterstellen die Dinge, alle zweifeln an dich, an deine Ehrlichkeit, verleumden dich, führen dich öffentlich vor. Das ist heute sehr populär, öffentlich vorzuführen. Denk an diese ganze Geschichte mit Egadi oder sonst noch was da war. Weißt du, diesen Politiker hier im Bundestag, der da ein paar Pornobilder sich angeguckt hat, was legal war und ist. Verstehst du, da wird er öffentlich vorgeführt, blamiert. Mag recht oder schlecht sein. Weißt du, aber da, so ist die Welt. Und dann wird es einfach geschimpft. Und das nicht nur so. Dann immer diese Siegermentalität. Wir haben recht, du hast unrecht gehandelt. Erkennst du das Verhalten der Leute? Da siehst du, wer zu dir steht und wer zu dir hält. Wer bei dir bleibt, wer mit dir mitfühlt, wer dich akzeptiert und dich versteht. Solche Freunde sind selten und rar. Da kannst du weit gehen und eine Lupe nehmen mit großer Vergrößerung. Aber einer ist da, der da oben. Der sieht es. Der versteht alles. Er ist ein wahrer Freund. So, bei dem kannst du sein. Da musst du dich nicht verstellen, keine Maske aufsetzen oder dich salben und ein Make-up. Einen Großputz machen, da eine Fliege und zwei Reihe anziehen. Und ich sage dir, das Schöne dabei ist beim Heiland, du darfst auch zweifeln. Das ist unpopulär, was ich sage, aber beim Herrn Jesus darfst du Fragen stellen und sogar dumme Fragen. Wenn du ein Freund von Jesus geworden bist, das ist ja seine Seite, dann erwartet der Herr auch was von dir. Werde auch ein Menschenfreund. Er hat dich angenommen, dir vergeben, dich geliebt, verstehe dich, versuche jetzt andere zu verstehen, weil er dich versteht. Und das zeigt sich und das wird zementiert und besiegelt, wenn du andere verstehst. So wie du anderen vergibst, dann wirst du auch dir vergeben. Und so ist es, wenn du andere verstehst, wirst du auch von Gott verstanden. Werde ein Freund von Gott, von Jesus. Es ist deine Aufgabe jetzt. Oh Heiland, ist das so schön, dass du mich verstehst. Und dann sagt der Herr Jesus, und verstehst du die auch und den auch und jene auch. Verstehst du das ganze Pöbelvolk da? Lerne das zu verstehen. Jesus sagt zu Petrus, und deshalb ist ganz arg wichtig, die Freundschaft wird vertieft und zementiert und besiegelt und festgemacht, wenn du die anderen verstehst und dich in der Lage eines anderen versetzt. Hier Lukas 22, 32. Ich aber habe für dich gebetet, lieber Petrus, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dermal einst dich bekehrst, stärke deine Brüder. Das, was ich dir angetan habe, dich geliebt habe und gesagt habe, liebst du mich, sag es deinen Brüdern weiter. Stärke deine Brüder, deine Schwestern, deine Familie. Sei genauso gut zu deinen Brüdern, wie ich zu dir war. Lass sie nicht einfach fallen wie eine heiße Kartoffel. Und das ist, wie sich die Liebe Gottes, die Freundschaft Gottes in deinem Leben erweist. Sie bestätigt. Gottes Freunde werden Menschenfreunde. Werden echte Geschwister, stärke deine Brüder. Weißt du, dass du sagst, komm, leg dich nicht auf, Bruder, das hat bei mir auch so angefangen. Das ist bei mir auch so. Ich kann auch manchmal nicht glauben. Ich kann manchmal auch nicht verstehen. Ich kann auch manchmal nicht jubeln und jauchzen. Wenn du das deinem anderen sagst, der jetzt in so einer tiefe Grube sitzt, du, halt aus. Er hat mir geholfen, hat mich durchgetragen und er wird dich auch durchtragen. Und er wird dich nicht verlassen. Bleib fest im Glauben und unerschütterlich. Echte Freundschaft ist mehr als nur die Bewunderung Gottes. Wie groß ist der Herr? Echte Freundschaft. Weißt du, das zeigt sich, wie gehst du mit den Fehlern anderer Leute um? Dass du die trotzdem gern hast. Diese Schnorrer, diese Gauner, diese Heuchler, diese Pharisäer oder wie sie auch alle heißen möchten. Werde ein Freund Gottes und sei so, wie Gott ist, wie Gott zu dir ist. Weißt du, sei zu den anderen Kindern Gottes lieb, nett. Denn du sagst, ich liebe Gott. Ich pfeife darauf auf die Liebe Gottes. Ich sehe Gott nicht, kenne Gott nicht. Der ist so weit weg von mir. Aber der Bruder, die Schwester, die sind da. Und Johannes schreibt, wie willst du Gott lieben, den du nicht siehst, wenn du deinen Bruder, deine Schwester, die du siehst, nicht lieben kannst? Jetzt haben wir es. Wenn du dich mal eines bekehrst, Freund Gottes, sein ist mehr als nur einen guten Hirten zu haben, der einen versorgt und durch und behütet auf grüne Weide führt zum frischen Wasser, als Nothelfer sich beweist. Verstehst? Ist mehr. Und in meiner Bibel heißt es, werden nicht alle, die nur Herr, Herr sagen, in das Reich der Himmel kommen, sondern die den Willen meines Vaters tun. Und weißt du, was der Wille des Vaters ist? Pflichterfüllung. Das, was er dir aufgetragen hat. Liebe deine Feinde. Nicht nur deine Freunde, sondern deine Feinde, deine Widersacher. Wahre Freunde Gottes werden von Gott geführt, werden mit diesen Leuten zusammengeführt. Und Gott teste gleich. Weißt du, du betest Gott, gib mir Weisheit. Oh, ich möchte das Volk Gottes regieren in großer Weisheit. Gib mir Weisheit, ich brauche Weisheit. Herr, ich wünsche mir Weisheit. Hast noch nicht Amen gesagt. Da stehen zwei Frauen mit einem lebendigen und mit einem toten Kind vor deiner Haustür. Und die wollen Rechtsprechung. Verstehst du? Und jetzt zeigt sich, ob du die Weisheit hast oder nicht. Weißt du, das, was wir erbitten, was wir sein wollen, muss sich auch bewähren. Freund Gottes, das muss man sich bewähren als Freund Gottes. Nicht nur Bewunderung. Freundschaft Gottes, du, da plötzlich wird es praktisch umgesetzt. Was die Welt heute braucht, ist Liebe. Sehnt sich nach Liebe. Und dann, weißt du, Gott gibt dir Liebe. Seine Liebe zeigt dir, du bist ein Freund von Jesus. Und jetzt plötzlich kommt einer, der da, was weiß ich, vormacht und vortanzt und vorspuckt und vorpfeift und vorklatscht, benimmt sich unmöglich, kannst du die auch lieben? Die Liebe ist nicht käuflich, Freundschaft ist nicht käuflich, ist nicht machbar, kannst nicht lernen, das lernst du nicht in der Schule, das musst du dazu reifen. Ein Freund Gottes muss man werden. Es gibt so viele geistliche Trittbett. Fahrer, die wollen den Segen haben, aber sind nicht bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Ich möchte gesegnet werden. Ich möchte ein Freund von Jesus sein. Und Jesus stellt Bedingungen. Verleugne dich selbst. Weißt du, was sich selbst zu verleugnen bedeutet? Ich bin nichts. Von sich schlecht denken. Über sich selber bitterlich weinen. Sich selbst verleugnen. Der verleugne sich selbst, das hast du schon ein paar Mal in der Bibel gelesen, aber wie sieht das praktisch, sich selbst zu verleugnen, sich gar nicht wichtig nehmen? Denk dran, was die mir angetan hat, oder der. So, viele wollen den Segen haben, sie wollen ihre Berufung haben, aber sie hören nicht auf den Berufenen, was Gott zu sagen hat und mir zeigen will. Sie wollen von Gott gefördert werden, aber Gott sagt jetzt, förder du mal die und den. Hilf dem und dem. Steh dem und dem bei. Greif dem und jenem unter die Arme. Echte Freunde halten zusammen wie Pech und Schwefel. Weißt du, was das ist? Die halten zusammen. Sie wollen Segen haben und sie geben sich nicht auf. Sie halten sich aneinander. Sie erhitzen einander. Jonathan und David waren Freunde, auch wenn der gescheitert ist und fliehen muss, der bleibt immer mein Freund, auch wenn er verachtet wird, verspottet wird und wenn der Vater ihn wie nach einem Kaninchen jagt, er bleibt mein Freund. Weißt du, Gott liebt die in der Welt Gescheiterte. Die gescheiterten Typen, menschlich gesehen, die liebt Gott. Wenn du Freunde Gottes suchst, und jetzt sage ich dir ein paar Wahrheiten, was ich selbst aus persönlicher Erfahrung habe, kannst denken von mir, was du willst. So, wenn du Freunde Gottes suchst, such sie nicht bei den Erfolgreichen, bei den Pharisäern und Heuchlern, bei den frommen Betbrüdern und Betschwestern. Wenn du die Freunde Gottes suchst, dann such sie nicht bei den Fehlerlosen und Perfekten. Wenn du Freunde Gottes suchst, such sie nicht bei den Geistlichen, die Abgehobenen. Such nicht bei denen, da wirst du keinen einzigen von ihnen finden. Und dort wachsen sie auch nicht. Und dort sind sie auch nicht. Such, wenn du Freunde Gottes suchst, dann such sie bei den Menschen, die verzweifelt sind, die enttäuscht sind, die verbittert sind, die frustriert sind, die nichts können. Weißt du, die schwach sind. Und Jesus, weißt du, alle möchten, da gibt es so viele Trittbrettfahrer, alle möchten mit Christus zusammen regieren, links und rechts neben ihm sitzen. Als da die Frage, die Diskussion aufkam, dann sagt Jesus, ja, in Ordnung, könnt ihr links und rechts sitzen, aber könnt ihr auch den Kelch trinken, den ich trinke? Die wussten gar nicht, was das ist. Freund Gottes wird man nicht über Nacht. Echte Freundschaft hat eine lange, jahrzehntelange Entwicklung. Weißt du, kannst nicht schnell sagen, ich bin ein Freund von Jesus. Moses und Abraham, wie lange haben die gebraucht, bis sie Freunde Gottes geworden sind? Der eine hat 40 Jahre gebraucht. Oder 80 vielleicht, würde ich sagen, fast 80 Jahre. Und in Jahrzehnte hat sich das entwickelt. In der Wüste wurde der Moses ausgebildet. Gott gibt sich nicht mit Lumpen ab, die schnell kommen. Herr, ich will dein Freund sein. Ich bleibe bei dir. Ich halte zu dir. Und dann lässt er fallen. Thomas, Petrus und wie auch alles sie heißen. Gott gibt sich nur mit reife, bewährte Persönlichkeiten ab, die unten durchgegangen sind. Freund Gottes zu sein ist mehr als nur schnelle Hilfe vom Herrn zu empfangen, mal ein Wort des Herrn zu hören, ein Wunder zu tun, geheilt zu werden einmal oder von Gott einmal berührt zu werden oder irgendwas von Gott mal aufgeschnappt zu haben. Freund Gottes ist konstant, kontinuierlich, beständig bei Gott geblieben. Wie ein Weinstock an der Rebe. Wie lange haben die Jünger gebraucht, bis sie Jesus verstanden haben? Und in den 3 Jahren haben sie wahrscheinlich nicht viel verstanden. Sie sind alle weggelaufen. Bevor man Freund Gottes wird, muss man ein Knecht Gottes gewesen sein. In der Schule Jesu gewesen sein. Man muss Gott gedient haben, enttäuscht werden, enttäuscht von Menschen. Glaub nicht, dass Gott dienen Vergnügen ist. Ich muss ehrlich sagen, also ich wünsche niemand dieses Vergnügen. Gott zu dienen ist kein Vergnügen. Da wirst du von Leuten enttäuscht. Da, weißt du, da am liebsten würdest du alles hinschmeißen, aber aus Liebe zu Jesus, man macht weiter. Man gibt sich nicht auf. Weißt du, er ist mein Freund. Und ich tue aus Liebe zu Jesus. Liebst du mich? Liebst du mich? Es gibt so viel Fromme. Weißt du, einem Menschen kannst du nicht viel sagen. Und da fängt er sich dann zu entschuldigen, auszureden. Denk nur, als Jesus zu der Samariterin dort am Jakobsbrunnen saß und redete, dann hat er gesagt, Frau, wenn du wüsstest, wer mit dir spricht, du würdest ihm lebendiges Wasser bitten, dass du nimmer mehr Durst hast und so weiter. Ja, was muss ich tun? Bring deinen Mann. Und weißt du, da fängt sie an, sich zu auszureden. Fromme Leute, die beginnen ganz schnell sich auszureden, finden Ausreden. Ich habe keinen Mann. Doch, sagt der Herr, du hast 5 Männer und jetzt bist du gerade dabei, den 6. zu angeln. Und dann geht sie und holt und dann erlebt sie das Wunder, dass die ganzen Leute aus Samaria rauskommen und sagen, Frau, jetzt glauben wir nicht, dass du es gesagt hast, wir haben selber uns überzeugt. Und ich kann mir vorstellen, die Frau hat so schöne Geschichten erzählt in der Stadt. Boulevardpresse. Freundschaft ist mehr, als sich nur auszureden. Einmal was gehört zu haben vom Herrn Jesus oder mit ihm mal gesprochen zu haben. Mal mit ihm zusammen mal gesessen zu haben. Echte Freundschaft mit Gott ist etwas Permanentes. Da lebt man dauerhaft, beständig, andauernd. Neulich haben wir von Henoch gesprochen. Henoch wandelte mit Gott in einer gottlosen, heidnischen, dämonischen Zeit, wo Dämonen auf dieser Erde schwirrten. Henoch wandelte mit Gott. Gottes Freunde sind bewährte Menschen. bestehen die Prüfungen, behaupten sich als Kinder Gottes, laufen Gott nicht aus der Schule, brechen die Schule nicht ab, sondern halten durch. Weißt du, wenn du Gott dienst, wie oft möchtest du die Koffer packen und alles hinschmeißen und weglaufen? Am besten auswandern nach Amerika, Kanada oder Australien. Aber wohl dir, wenn du die ganze Ausbildung durchgehalten hast, den Lauf vollendet hast. Die Jünger Jesu waren oft drauf und dran, wegzulaufen. Die großen Personalchefs großer Firmen fragen, wenn die Leute einstellen und neue Leute suchen, fragen sie nicht, welche Ausbildung haben. Das ist ihnen unwichtig. Die sehen, dass du Betriebswirtschaft studiert hast oder dies und jenes studiert hast. Aber die fragen nicht, was für Ausbildung du hast, sondern die interessieren sich, setzen sich mal hin und erzählen sie mal von ihrer Familie. Erzählen Sie mal von Ihrer Familie. Wie sind Sie aus dem Haus gegangen? Wie ist Ihre Familie, Ihre alte Familie? Wie sind Deine Eltern? Wie haben Sie sich von Ihren Eltern gelöst? So wie Deine Familie ist. Und das ist, was die Personalchefs achten. Wie hast Du Dich Deiner Familie gegenüber verhalten? So wirst Du Dich auch anderen Menschen gegenüber verhalten. So verhältst Du Dich auch der Firma gegenüber. Und dann wissen Sie ganz genau, also hier, das ist kritisch bei dieser Person. Da muss man noch nachfragen. Wenn die sehen, so wie du deiner Familie dich verhalten hast, deiner Gemeinde gegenüber verhalten hast, so verhältst du dich auch dem Reich Gottes gegenüber. Also sofort, wie diese Frau, die hat gleich fromme Sprüche. Freund Gottes braucht keine fromme Sprüche. Der sagt, so und so ist es. Meine Eltern haben mich begleitet bis zum Internat. Verstehst du? Oder die haben mich dort und dort hingebracht. Und sich verabschiedet und geheult. Persönlichkeiten, Freunde, kann man nicht fabrizieren. Persönlichkeit, entweder ist man oder ist man nicht. Freund Gottes wird man. Weißt du, erst durch persönliche Reife. Weil viele Leute haben ihre Geschichte kaputt gemacht und sind einfach aus dem Nest gefallen oder geworfen worden. Aber jetzt brauchst du ein ganzes Leben lang, um diesen Prozess aufzuarbeiten. Eine lebenslange Entwicklung, eine lebenslange Reifung, eine harte Schule. Gottes Freundschaft hat etwas mit Treue zu tun, Beständigkeit zu tun, dass man die schwierigen Umstände gut verarbeitet, in denen man gerade drin steckt. Freunde Gottes, sie lassen sich nicht von Schwierigkeiten aufhalten und Spannungen aufhalten. Also mit ihnen will ich nichts mehr zu tun haben. Nein, und jetzt erst recht. Diese harte Nuss wird geknackt oder erstickt oder man erstickt dabei. Freunde Gottes werden immer von Gott informiert. Weißt du, in Amos 3, Vers 7 habe ich gelesen, Gott tut nichts, ohne vorher seinen Freunden zu sagen. Und deshalb benutzt er diese Predigt heute Abend, damit du weißt, ich soll ein Freund Gottes werden. Gott hat Interesse an mir. Gott will mein Leben gestalten zu seiner Ehre und zu seiner Verherrlichung. Johannes 15, Vers 15. Ich nenne euch nicht mehr Knechte. Also ich habe gesagt, zuerst fängt man als Knecht an, bevor man Freund Gottes wird. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn einem Knecht sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was mir mein Vater gesagt hat, was ich vom Vater gehört habe. Oder in Psalm 25, Vers 14. Der Herz zieht die Menschen, die ihn ernst nehmen, ins Vertrauen. Der Herr zieht. Und sagt, komm ein bisschen näher, komm, ich habe dir noch was zu sagen, ich habe dir noch was zu erklären. Und plötzlich bist du ein Mitwissender, ein Informierter. Ach, das ist alles vom Herrn, der Herr hat es zugelassen. Und jetzt wachse ich da drin. Sie wissen, dass es alles vom Herrn passiert. Und sie wissen, was jetzt zu tun ist. Gott informiert einen. Du, ich gehe nach Sodom und Sodom wird zerstört werden. Dann weißt du sofort, da muss man nicht lang Seminar halten. Da weißt du sofort, ich muss für den Neffen Lot beten, der geht bald unter. Und dann fängt er mit Gott zu reden. Sprüche 3, Vers 32. Die Rechtschaffenen macht er zu seinen Vertrauten. Weißt du, Gott sieht dein Herz, ob du willst und nicht kannst. Das sieht er. Du willst, du brennst in deinem Herzen. Ich will. Freundschaft mit Gott ist eine ungewöhnliche Möglichkeit für jeden Einzelnen von uns. Eine echte Freundschaft mit Gott ist mehr wert als ein Sack voll Gold. Mehrwert. Irgendwo im Poesiealbum hat jemand reingeschrieben, bist du einmal reich auf Erden, wollen alle deine Freunde werden. Bist du dann aber in Not, sind alle deine Freunde tot. Weißt du, gute Freunde lässt man nicht wie heiße Kartoffeln fallen. Du brauchst Jahre, Jahrzehnte, bis du sowas aufgebaut hast. Du brauchst ein ganzes Leben lang. Echte Freundschaft gibt einem Menschen eine Lebensqualität. Denn der Mensch ist ein soziales Wesen. Er braucht den anderen. Aber das muss man sich erarbeiten, die Freundschaft. Auch die Freundschaft Gottes. Weißt du, erlöst sind wir sofort. In 5 Minuten sind wir erlöst. Aber jetzt ein Freund Gottes zu werden, brauchst du Jahrzehnte. Sirach Kapitel 6, Vers 16 und 17. Ein treuer Freund ist eine lebensspendende Arznei. Ein treuer Freund ist eine lebensspendende Arznei, eine Medizin ist es. Und die Gott achten, werden solche Freundschaften finden. Wer Gott achtet, hält recht Freundschaft. Und in Sirach 6, Vers 7, erwirb einen Freund durch Erprobung. Und das gilt auch für Gott. Nicht nur, Gott erwirbt dich als Freund durch Erprobung. Kann er? Will er? Ist er interessiert an der ganzen Geschichte? Erwirb deinen Freund durch Erprobung. Durch Bewährung. Und dann heißt es im Jakobusbrief, nicht das Gebet eines Gerechten. Gerecht bist du ganz schnell. Gott hat dir deine Sünden vergeben, bist ein Kind Gottes. Dein Name steht im Buch des Lebens, bist ein Gerechter vor Gott. Aber richtig heißt es dort, das Gebet eines Bewährten. Elia war ein Bewährter, hat über 3 Jahre lang Testproben und Prüfungen gehabt. Am Bach Krit, bei der Witwe in Sarepta. Gott will dir dein Freund sein, durch Erprobung. Er testet dich und du darfst auch Gott testen. Bin ich wirklich in seiner Hand? Bin ich wirklich sein Kind? Werde ich wirklich geliebt von ihm? Versteht er mich? Kümmert er sich um mich? Ein Freund von Gott. Echte, wahre, gute Freunde kann man nicht verlieren. Verstehst du? Die halten. Echte Freunde, die durch die Tiefen gegangen sind. Wenn man seinen Freund erst am Grab sagen kann, wie sehr man ihn geliebt hat und so weiter, ist zu spät. Am Grab jemand zu sagen, du warst wertvoll, einmalig für mich, verstehst du, ist zu spät. Kann sich sparen. Welch ein Freund ist unser Jesus? Wie entsteht ein Vertrauensverhältnis? Es ist etwas tief Beglückendes, diese Gottesfreundschaft. Weißt du, Jesus nimmt seine Jünger auf den Berg, Berg der Verklärung, lässt sie teilhaben an seinem Schicksal. Die reden miteinander, Moses, Elia und Jesus, sie reden, wie es alles ausgehen wird. Lies mal diese Geschichte, was der Kampf sein wird, was seine Sorgen sind. Schaffe ich das nicht? Wird Gott mir beistehen? Echte Freundschaft entsteht im Schmelzofen Gottes, dort auf dem Berg der Verklärung. Verlieb dich in Jesus, auch wenn etwas schwierig ist. Verstehst? Mir gefällt die Geschichte in der Bibel von der Rebekka. Da kommt der Eliezer nach Mesopotamien und will eine Frau für Isaak erwerben. Aber diese Frau hat den Isaak noch nie gesehen. Noch nie was gehört wahrscheinlich auch, womöglich. Verstehst du, aber der Eliezer kommt und wirbt jetzt für eine Frau aus dem Hause der Nachkommen Abrahams und erzählt, wie der Isaak ist sein Herr, was er alles hat und zeigt auch die Kamele und zeigt auch den ganzen Schmuck, was er da mitgebracht hat, zu dieser Brautwerbe. Willst du mitgehen mit diesem Mann? Und er sagt ja, obwohl er es nicht gesehen hat. Das ist, also wie Freundschaft entsteht, ich bin bereit. Aber noch ganz kurz zurück zu Jesus. Verliebe dich in Jesus, auch wenn es schwierig ist. Weißt du, von Jesus hast du nicht viel. Jesus war ein Wanderprediger. Weil da. Leute kamen zu Jesus, sie wollten Jesus nachfolgen. Herr, wo bist du zur Herberge? Füchse am Gruben, Vögel am Nester, aber des Menschensohn weiß nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Und viele sind ihm nicht gefolgt deswegen. Er hat keine feste Adresse gehabt. Wenn du Jesus nachfolgst, musst du Opfer bringen. Vieles, was in unserem Leben so verheißen wird, ist noch so weit weg. Der offene Himmel, alles so weit weg. Fremdes Land, man weiß so wenig über den Himmel. Und so ähnlich war es bei dieser Rebekka. Weiß nicht viel, aber der Eliezer erzählt. Der erzählt, was der Mann alles hat und ist. Aber ist noch so weit weg. Und du lebst auch nur von Erzählungen jetzt. Ein Freund von Jesus werden. Verstehst du, du hörst die Predigten wie diese heute. Der Brautwerber, der Heilige Geist. dieser Eliezer, der will dich zu Jesus bringen, dich zu Jesus Freund machen. Und dann fragt er, willst du mitgehen? Und dann kommt dieser Laban. Dieser Laban ist ein Fuchs, dieser Onkel Laban. Der sagt, Rebekka, das kannst du nicht. Bleib noch eine Woche hier. Bleib noch zwei Wochen hier. Verstehst? Weißt, wir werden unsere Schwester nie mehr wiedersehen. Bleib doch hier. Nur du siehst, das sind Leute, die versuchen, dich abzuhalten, mit dem Eliezer, mit dem Heiligen Geist zu gehen, wo der dich hinführt, um die Braut des Isaaks zu werden. Und der Isaak betet schon die ganze Zeit, wann kommt meine Braut, wann kommt meine Braut, wann kommt meine Braut. Und echte Freundschaft ist so etwas, wo zwei Leute zusammen verschmelzen. Gott und du. Werde ein Freund von Jesus. Du kennst ihn nicht. Du weißt nur, was hier in der Bibel drin steht. Hast du viel gehört? Ist ein Wanderprediger. Irgendwo aus Palästina kommt er. Noch nie gesehen. Schon 2000 Jahre her. Und trotzdem liebst du ihn und trotzdem glaubst du und trotzdem vertraust du ihm. Warum? Weil der Heilige Geist etwas in dir hineingewirkt hat. Das ist ein wunderbarer Mann. Ein wunderbarer Gott. Ein wunderbarer Heiland. Dem vertraue ich. Lass uns aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du den Heiligen Geist gesandt hast in diese Welt. Ohne den Heiligen Geist würden wir nichts von dir Genaues wissen. Aber dein Heiliger Geist verklärt, offenbart uns all die Einzelheiten, zeigt uns die Tiefen der Gottheit. Herr, und wir dürfen jetzt durch den Heiligen Geist erfahren, was du wirklich bist. Und ich danke dir für diesen göttlichen Eliezer, diesen Brautwerber, dass wir echte Freunde werden und schon anfangen zu träumen. So ist mein Jesus. So ist mein Heiland. So ist mein Erlöser. So ist der, dem ich dienen möchte, mit Leib und Seele in alle Ewigkeit. Und Jesus, du sehnst dich auch nach uns. Und du sagst, es hat mich verlangt, mit euch das Mahl zu halten. Herr, es hat dich verlangt, wirklich, das letzte Mal, als du hier auf dieser Erde warst, hast verlangt, mit deinen Jüngern zusammen zu sein. Und diese Sehnsucht hast du immer noch. Und du sagst, ich werde von dem Gewächs des Weinstocks nicht mehr essen, bis dass ich mit euch in meinem Reich des Vaters esse. Danke, Herr Jesus, dass du jetzt verzichtest auf das Essen von diesem Gewächs des Weinstocks, bis du wieder mit deiner Gemeinde, mit deinen Jüngern vereint bist, mit deinen Aposteln, mit deinen Nachfolgern, mit deinen Liebhabern. Herr, ich danke dir, dass eine unendliche Liebe von dir zu uns kommt und wir möchten die gleiche Liebe dir erwidern. Gib uns ein Herz wie deins. Ein Herz wie deins voller Liebe, voller Glauben und heiliger Triebe. Vater, ich segne all die, die dein Wort gehört haben und lass das Wort Gottes in unseren Herzen wachsen heute Abend. Amen.